Ja, schön, euch alle hier zu sehen. Schön, dass wir diese Zeit zusammen haben heute in Gottes Wort. Ich möchte euch gleich bitten, im Thessalonicher Brief eure Schrift aufzuschlagen oder sie zumindest schon mal rauszuholen. Und wenn ihr sie gerade so in der Hand habt, eure Bibel, in welcher Form auch immer, elektronisch oder physisch, möchte ich euch mal bitten, dass ihr sie nach oben haltet, ja, dass ihr mal eure Bibel nehmt und euch zeigt, wenn sie nicht zu schwer ist. Manche haben ja Studienbibeln, die wiegen 5 Tonnen. Ja, haltet sie mal oben erstmal. Okay, gut, jetzt dürft ihr sie wieder runternehmen. Ich möchte aber gleich die Frage stellen, was haltet ihr denn da in eurer Hand? Was ist denn das, was ihr in eurer Hand haltet? Dieses Buch. Okay, wir hören Gottes Wort. Und das ist natürlich richtig. Es ist wirklich Gottes Wort. Natürlich haben wir damit recht. Und wir denken da vielleicht an 2. Timotheus 3,16. Ja, das ist die Schrift, die von Gott eingehaucht wurde und uns gegeben wurde. So weit, so gut. Aber ich möchte dir die eigentlich wichtigere Frage stellen. Und das ist diejenige: Bist du dir wirklich sicher? Und jetzt musst du zuhören, bist du dir wirklich sicher, dass das, was du in deiner Hand hältst, wirklich Gottes eigenes Wort ist? Bist du dir wirklich sicher? Wenn die Bibel, die Offenbarung, das Offenlegen der Gedanken des Schöpfers des Universums ist, wenn wir dort seinen Willen finden, wenn wir dort sein Wort hören, dann muss das radikale Auswirkungen auf unser Leben haben. Und du fragst dich vielleicht, wie? Nun, wir werden es in unserem Text sehen. Wir werden hier ein paar Einstellungen heute sehen, die uns genau das aufzeigen. Aber ich nehme es schon mal vorweg und sage, dass wenn du verstehst, dass die Bibel wirklich, dieses Buch, was du in deiner Hand hältst, wirklich die wirklichen Worte Gottes sind für dein Leben, nur dann kannst du ein Licht sein. Und nur dann kannst du den Herausforderungen in dieser Welt wirklich standhalten. Wenn du wirklich von ganzem Herzen davon überzeugt bist, dass diese Worte von unserem Schöpfer und Herrn sind. Wir werden das aber gleich in unserem Text sehen. Ich möchte euch bitten, 1. Thessalonicher aufzuschlagen. Wir lesen aus Kapitel 2 die Verse 13 bis 20. Das ist unser Text heute, Verse 13 bis 20. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort angenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Denn ihr, Brüder, seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen, wie sie von den Juden. Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet, und haben uns verfolgt. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Wir aber, Brüder, nachdem wir für eine kleine Weile von euch getrennt waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns mit großem Verlangen umso mehr bemüht, eure Angesicht zu sehen. Darum wollten wir auch zu euch kommen. Ich, Paulus, einmal, sogar zweimal. Doch der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Wir werden heute in diesem Text einen Gegensatz sehen. Und zwar ein Gegensatz zweier Herzenseinstellungen. Herzenseinstellungen gegenüber Gottes Wort. Die erste Einstellung zeigt Menschen, welche Gott gefallen und welche durch ihr Leben ein Licht für ihre Umwelt sind. Und solche als Gegensatz, die Gott nicht gefallen und die den Menschen, der Menschheit zu einem großen Hindernis werden. Diese erste Einstellung, von der wir lesen werden, finden wir in den Versen 13 bis 14. Und das ist eine Einstellung, die Gottes Wort wirklich als sein Wort anerkennt. Und das ist eine Einstellung, die uns auf den Kollisionskurs mit der Welt bringt. auf einen Kollisionskurs mit der Welt. Die zweite Einstellung ist genau das Gegenteil davon. Es ist die Einstellung zu denken, dass Gottes Wort nicht wirklich, nicht tatsächlich sein Wort ist. Und das bringt dich dann gleich in den Gleichschritt mit dieser Welt. Zur ersten Einstellung aber. Es ist eine Einstellung, für die wir wirklich dankbar sein können. Und es ist eine Einstellung, die ich hoffe, wir hier in der Mehrheit in unserer Gemeinde finden. Es ist eine Einstellung, die uns auf den Kollisionskurs mit dieser Welt bringt. Schau dich nochmal Vers 13 an. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist. Und was ist es in Wahrheit? Gottes Wort. Es ist nicht nur ein Titel für eure Bibel, es ist nicht nur ein Titel, den wir für dieses Buch irgendwie erfunden haben, damit wir einen Namen dafür haben. Entweder es ist wirklich darin gefunden, jedes einzelne Wort, Gottes eigenes Wort an dich und an mich für alle Ewigkeiten, oder es ist es eben nicht. Wir sehen hier in Vers 13, dass darum, was Paulus hier schreibt, bezieht sich höchstwahrscheinlich nicht auf die Verse vorher, wie es es sonst tut, sondern es ist eher eine Beschreibung von der Dankbarkeit. Wir sind Gott darum dankbar, weil ihr eben dieses Wort, was ihr von uns gehört habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das von Gott kommende Wort. Und diesen Unterschied macht allen Unterschied. Diese Einstellung macht allen Unterschied für das Leben der Thessalonicher. Schlag nochmal eine Seite zurück oder vielleicht seid ihr auf der gleichen Seite im ersten Kapitel in Vers 5. Und wir sehen dort, wie dieses Wort an die Thessalonicher gekommen ist. In Vers 5 lesen wir, unser Evangelium ist nicht nur im Wort gekommen, also es ist im Wort gekommen, aber es ist nicht nur im Wort gekommen, sondern auch in was? In Kraft und im Heiligen Geist. Und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um euretwillen. Das Evangelium der Apostel kam an die Thessalonicher in Worten, es kam in Kraft, es kam in Heiligen Geist und es kam mit großer Gewissheit gepredigt von den Aposteln. Es war das unverblümte und feurige Predigen des Evangeliums, ungefiltert durch Politik, Menschenfurcht, persönliche Vorlieben oder rhetorische Kunstkniffe. Sie predigten Gottes Wort und der Heilige Geist fügte seine Kraft hinzu und die Menschen kamen zum Glauben. Das war die Erfahrung der Thessalonicher. Und vielleicht erinnert ihr euch daran, als wir darüber gesprochen hatten, wie die Gemeinde zu Thessalonich entstanden ist. Da kamen die Apostel vorher gerade aus Philippi. Nun, was ist denn mit den Aposteln in Philippi passiert? Vielleicht könnt ihr euch da ein bisschen daran erinnern. Das war nicht gerade ein netter Empfang in Philippi. Sie bangten dort um ihr Leben und waren eigentlich davon überzeugt, dass sie bald sterben müssten. Und dann wurden sie als tot zurückgelassen und aus der Stadt rausgeschmissen. Und am Ende sind sie nicht weggegangen, sondern sie haben dieses Feuer, was sie in sich gehabt hatten, nach Thessalonich gebracht und hatten dann da das gleiche Wort, was sie in Philippi gepredigt hatten, auch dort gepredigt. Und sie waren nicht verrückt und sie waren auch nicht lebensmüde. Paulus schreibt im zweiten, da könnt ihr zuhören, zweiten Korintherbrief in Kapitel 5, 13 bis 14, er schreibt davon, was sie denn angetrieben hat, alles das zu durchleben, was sie gemacht haben. Hört kurz zu, dort schreibt er, denn wenn wir je außer uns waren, so waren wir es für Gott. Wenn wir besonnen sind, so sind wir es für euch. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Sie wurden gedrängt von der Liebe Christi. Sie sind aus Philippi rausgegangen, aus einer Verfolgung sofort in die nächste hinein und sie haben standgehalten, weil sie überzeugt waren, das ist wirklich Gottes Wort. Sie waren sterbende Menschen, die zu sterbenden Menschen gepredigt hatten, in schwerster Gegenwehr. Vielleicht mal so als Zwischeneinschub. Wo sind denn diese Prediger heute? Wo sind denn Menschen, die ihr ganzes Leben auf das Spiel setzen, die sich nicht zurückziehen, wenn Widerstand kommt? Wo sind denn diese Prediger, die ihren ganzen Verstand und ihr ganzes Herz und ihr ganzes Leben für Gott geben, damit Menschen zum Glauben kommen? Wo sind diese Prediger, die das Ansehen der Menschen und den Applaus der Gesellschaft nicht wollen und für sie das nicht wichtig ist. Wo sind richtige Männer? Männer, die Verantwortung übernehmen, die sich in der Gemeinde hinstellen und Gottes Wort predigen. Wo sind diese Männer? Wo sind die Männer, die das stumpfsinnige Lachen der Massen in dem Jahrmarkt der Eitelkeiten mit Gottes geradem Wort durchbrechen? Wo sind die? Wo sind die Männer, die von Jesu Liebe getrieben anderen Menschen das Evangelium bringen und Gottes Wort unverblümt in eine Gesellschaft hineinreden, die davon nichts mehr hören möchte? Wo sind die? Sie existierten dort. Und deshalb kamen die Thessalonicher zum Glauben. Und dieses übernatürliche Wirken durch die Hingabe der Apostel und durch Gottes Wort und seine Kraft, durch das Hören von seinem Wort in den Herzen der Menschen, die produzierte in diesen Menschen, in den Thessalonichern, die gleiche Einstellung. Und zwar die Überzeugung, dass nämlich dieses Wort, was sie gehört haben, wirklich Gottes echtes, wahres Wort ist. Und diese Überzeugung war für ihr Überleben absolut wichtig. Und deswegen nennt Paulus es auch hier in diesem Brief noch einmal für sie. Denn es steht zum krassen Kontrast zu dem Zweifeln, in dem sie sich befinden konnten mit der ganzen Gegenwehr, die sie erfahren hatten. Wir erinnern uns wieder daran, die Thessalonicher, als sie zum Glauben kamen, hatten sofort Gegenwehr. Sie hatten sofort in ihrem jungen Glauben mussten der Versuchung eventuell nachgeben, um doch nicht wirklich zu glauben. Weil die Menschen um sie herum verfolgten und ihnen hinterherliefen und sie versuchten davon abzuhalten, das zu glauben, was ihnen die Apostel erklärt hatten. Sie waren auch eine junge Gemeinde und trotzdem waren sie in einer schweren Verfolgung. Und die Frage ist, wie konnte diese junge Gemeinde, wie konnten diese Menschen, die gerade erst zum Glauben gekommen sind, wie konnten sie denn überhaupt stehen bleiben? Wie konnten sie denn feststehen in diesen ganzen schweren Zeiten? Wie konnten sie zu einer vorbildlichen Gemeinde werden, zu einer vorbildlichen Gemeinde in Standhaftigkeit und in Treue? Die Antwort, die Paulus uns hier gibt, ist die: Sie konnten darin bestehen und sie konnten feststehen, weil eben Gottes Wort für sie war. Nicht nur, weil es für sie war, weil es es wirklich ist. Und sie nahmen es an als das, für was es ist. Es ist dort, wo die Thessalonicher ihre gesamte Gewissheit fanden. Es ist dort, wo sie unabhängig von ihrer Situation und unabhängig von ihren Gefühlen und unabhängig von Eindrücken und Erfahrungen und Ängsten eine Wahrheit fanden, die immer gleich war, die immer gleich blieb, auf die sie sich verlassen konnten. Es gab ihnen den Boden unter den Füßen. Es gab ihnen die Hoffnung, durchzuhalten. Es gab ihnen das Versprechen, dass wenn sie durchhalten, dass da das Leben wirklich anfängt. Wir müssen verstehen, dass unser christlicher Glaube ist keine Mystik. Ja, es ist vielleicht wichtig, das nochmal zu sagen heutzutage, weil es gibt immer mehr Glaubensrichtungen, die im christlichen Bereich unterwegs sind, die uns das verkaufen wollen, dass man Gott doch erfahren muss und dass Gott einem Eindrücke gibt und dass das genauso wichtig ist vielleicht wie das Bibellesen oder vielleicht sogar noch wichtiger, weil dem können wir mehr vertrauen, weil Gott, wenn Gott zu dir spricht, wer kann denn das schon irgendwie anzweifeln? Aber der christliche Glaube ist keine Mystik. Es ist nicht von individuellen Eindrücken geprägt. Gott hat uns seine Wahrheit im Wort gegeben. Es hat etwas mit Verstand zu tun. Wenn ihr mal die Bibel durchlest und das Wort Erkenntnis nachschlagt, im Zusammenhang mit unserem Glauben und mit unserem Wachstum im Glauben, dann seht ihr es sehr oft. Das Wort Erkenntnis ist sehr oft da. Es hat etwas mit meinem Verstand zu tun. Nicht mit meinen Emotionen in erster Linie. Denn es ist nämlich sein Wort für alle Zeiten, unabhängig von allen möglichen Umständen. Es ist etwas Absolutes. Schlagt mit mir kurz den ersten Petrusbrief auf. Ich möchte euch etwas Wichtiges zeigen. 2. Petrus 1, 19 bis 21. 2. Petrus, erstes Kapitel. Wir lesen dort die Verse 19 bis 21. 2. Petrus 1, 19 bis 21. Es ist so ein wunderbares Beispiel von einem Apostel, der genau das Gleiche in seinem eigenen Leben erfahren hat. Und er schreibt hier von Vers 19 an: Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Das ist doch genau das Gegenteil von Menschenwort. Petrus erzählt hier in diesem Kapitel von einer gigantischen Erfahrung, die er hatte. Ja, das ist vorher beschrieben in den Versen vorher. Das ist nämlich, dass er, Jakobus und Johannes, auf dem Berg der Verklärung Jesus gesehen hatten, wie er für einen kurzen Moment den Vorhang aufgemacht hat und sie ihn sehen konnten in seiner Herrlichkeit. Und ihr vielleicht könnt euch daran erinnern, Petrus war besonders durcheinander und wollte da gleich Hütten bauen für ihn und für Elia und für Mose, den sie da auch gesehen hatten. Und das muss, ich habe da bestimmt irgendwie so eine Liste von Dingen, die ihr gerne mal miterleben würdet, wenn ihr da gewesen wärt. Das ist eine von meinen auf dieser Top-5-Liste. Ich wäre da auch da mal gern dabei gewesen und wahrscheinlich wäre ich auch total durcheinander gewesen, um das zu sehen. Aber das war wirklich ein unglaublicher Moment, oder? Ich meine, wenn wir von Erfahrung sprechen und von Eindrücken, ich kann mir es kaum vorstellen, dass man einen größeren Eindruck davon bekommen kann, dass Gott wirklich Gott ist. Aber nun, schaut euch nochmal Vers 19 an. Habt mal Acht darauf, was Petrus schreibt. Er sagt, so halten wir nun fest. Ja, an was denn? An was halten wir nun fest? An diese Erfahrung, die wir gerade gehabt haben? An den Gefühlen, die wir gehabt haben, um das alles erlebt zu haben? An dem Zeugnis, das wir haben, dass wir wirklich da waren? Nein, was sagt er? Wir halten nun fest an dem geschriebenen Wort Gottes. An dem halten wir fest. Trotz all der Erfahrung, trotz all dem, was wir gesehen haben. Hierin ist die Wahrheit. Das ist, was wirklich alles ausmacht. Denn es steht fest gemeißelt in der Zeit. Und der Heilige Geist verwendet eben dieses fest gemeißelte Wort, um uns zu bewegen, zu reinigen, zu erneuern, zu überführen, zu belehren und zu ermutigen. Hört noch mal kurz zu. 2. Timotheus 3, 16 bis 17. Hört zu und hört heraus, was es alles an uns tun soll, dieses Wort. Paulus schreibt hier, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Es ist nur dort in diesem Wort, wo wir einen festen Grund finden, eine Gewissheit und einen Mut in dieser Welt gegenüber allen Schwierigkeiten zu bestehen, so wie die Thessalonicher es brauchten. Und nur dort begegnen wir einer absoluten Wahrheit. Ich habe vor ein paar Tagen mal eine Geschichte gehört, die John Piper erzählt in einem Vortrag. Das ist eine wahre Geschichte aus seiner Gemeinde. Die Geschichte war natürlich länger, ich versuche sie ein bisschen kürzer zu machen. Und zwar erzählt er dort von einem Sonntag, als er in den Gottesdienst gekommen ist und sich vorbereitet hatte für die Predigt. Und es war noch ein paar Minuten vor der Predigt und auf einmal ist ein Ehemann von einer Frau, die in der Gemeinde waren, kollabiert. Und sie wurden dann mit dem Krankenwagen abgeholt, beide ins Krankenhaus gefahren und da konnte nur noch sein Tod festgestellt werden. Und sie hatten diese Botschaft dann auch bekommen, dass dieses Mitglied der Gemeinde, das sie gut kannten und das wirklich eng bei ihnen war, gestorben sei. Nun war er etwas verwirrt, was er jetzt machen sollte. Sollte er weitermachen und sollte er einfach predigen wie normal oder sollten sie jetzt den Gottesdienst anders gestalten? Und er hat sich letztlich dazu entschlossen, dann doch seine Predigt zu halten wie vorgesehen. Und als er gerade in der Einleitung der Predigt war, sah er, wie diese Frau, deren Mann gerade gestorben ist vor 40 Minuten, in der ersten Reihe erschien und sich hingesetzt hatte und zuhörte. Nun, nach der Predigt ist er dann natürlich zu ihr gegangen und hat sie getröstet und wollte mit ihr reden und hat gefragt, aber wieso kommst du denn nachdem du gerade deinen Mann verloren hast? Vor 40 Minuten vorher ist er gestorben und du bist jetzt schon wieder hier. Wieso bist du gekommen? Und sie sagte, wohin soll ich denn sonst gehen? Es ist hier, wo ich Gottes Wort höre. Und sie sagte, danke, Pastor. Danke, dass ich durch deine Predigt festen Boden unter meinen Füßen bekommen habe. Es geht nicht um Eindrücke. Es geht nicht um Gefühle. Es geht nicht darum, was ich als wahr erkenne oder was für mich wichtig ist. Es geht wirklich um eine absolute Wahrheit, die mir meinen soliden Boden unter den Füßen gibt für alle Ewigkeiten, komme, was mag in unserem Leben. Und die Thessalonicher brauchten das. Und sie mussten das wiederhören und sie mussten sich wieder daran erinnern. Das ist, wo mein Boden ist. Das ist, an dem ich mich festhalten kann, an diesem Absoluten. Und wenn du dich daran festhältst, an diesem Wort, dann hast du nicht nur Sicherheit in dem Leben, sondern auch gleich auf einem Kollisionskurs mit dieser Welt. Denn diese Welt möchte das nicht hören. Sie möchte keine Absolute. Sie möchte keinen Richter haben. Sie möchte nicht einen Gott haben, der über uns steht und uns sagt, was wir zu tun haben und was nicht. Wenn du wirklich davon überzeugt bist, dass dieses Wort Gottes Wort ist, dann hast du natürlich Sicherheit. Dann hast du aber auch Gegenwehr. Aber du hast noch mehr. Schaut euch Vers 13 nochmal an. Am Ende steht es. Dieses Wort, das wirklich Wort des Gottes, das wirklich das Wort Gottes ist, ist auch wirklich wirksam in euch, die ihr gläubig seid. Es ist nicht nur eine intellektuelle Überzeugung, sondern es ist eine Kraft in uns. Und das ändert wirklich dein gesamtes Leben. Schau dir nochmal Vers 14 an. Hier sehen wir ein Resultat, eines der ersten Resultate von dieser Überzeugung, dass Gottes Wort wirklich sein Wort ist. Denn ihr, Brüder, seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen, wie sie von den Juden. Habt Acht darauf, dass die Thessalonicher sich nicht für Verfolgung entschieden. Das war nicht etwas, was sie suchten. Die Verfolgung hat sie gefunden. Man muss nicht für Verfolgung beten oder hoffen oder insgeheim irgendwie wünschen, dass es so etwas gäbe, damit man geistlicher wäre oder vielleicht geläuterter aus dieser Welt herauskäme. Das Einzige, was man tun muss, ist davon überzeugt zu sein, dass dieses Wort wirklich Gottes Wort ist. Und so wie es da steht, dann wird dich die Verfolgung finden. Du musst sie nicht suchen. Wenn du dein Leben kompromisslos nach diesem Wort ausrichtest, kann ich dir Brief und Siegel dafür geben, wirst du gegen Wände laufen. Aber das ist unser Glaube. Das ist der Glaube der Thessalonicher. Sie wurden verfolgt aufgrund dieses Glaubens. Nicht aufgrund von irgendwelchen Dingen, die sie getan hatten, sondern aufgrund dieser Überzeugung. Aber das Erstaunliche an ihnen ist nun das. Sie liefen nicht weg. Sie blieben dort in dieser Gesellschaft. Sie blieben unter den Leuten, die sie verfolgten, die sie schlugen, die sie bespuckten, die sie herauswarfen, die sie mit ihrem Leben bedrohten und vielleicht sogar auch töteten. Sie blieben dort. Sie blieben dort, um weiterhin ein Zeugnis zu sein. Und am Ende wirklich mit ihrem Leben Licht für die Menschen um sich herum zu sein. Denn sie waren sich bewusst, dass sie Botschafter Jesu Christi sind. So wie Paulus es später auch in 2. Korinther 5 ausdrückt. 2. Korinther 5 könnt ihr zuhören, 20 bis 21. So sind wir Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Liebe Geschwister, diese Welt, sie braucht dich und sie braucht mich. Sie braucht uns. Sie braucht uns, weil wir diese Botschaft haben, die ihnen zur Rettung dient. Wir haben nicht die Fähigkeit, aus toten Herzen lebendige Herzen zu machen. Wir haben sie nicht in uns, aber wir haben das Mittel, Gottes Wort, und wir haben die Kraft, die uns gegeben wird durch den Heiligen Geist. Und wir haben den Auftrag. Das ist, weshalb wir hier auf dieser Welt sind. Vielleicht habt ihr euch das schon mal gefragt. Wieso hat Gott mich nicht gleich zu sich genommen, als ich zum Glauben gekommen bin? Wieso muss ich all das durchleben in meinem Leben? Diese ganzen Schwierigkeiten, all diese Dinge, all diese Gegenwehr, all diese Unzufriedenheiten, mit denen ich zu kämpfen habe und all das. Wieso bin ich noch hier? Wenn es nur darum ging, um Gott wirklich alle Ehre zu geben, das könnte ich im Himmel viel besser als hier. Aber ich bin hier, weil ich einen Auftrag habe. Ich bin hier als Botschafter. Als Botschafter von einer Botschaft, die Leben rettet, die wirklich wirksam ist. Und das haben die Thessalonicher verstanden. Und das Mittel dazu ist die Überzeugung davon, dass das, was du in deinen Händen hältst, wirklich diese rettende Botschaft beinhaltet und dass es wirksam ist. Nun möchte ich nochmal fragen, ist das auch wirklich dein Anliegen? Ist es auch dein Verständnis, deine Einstellung diesem Buch gegenüber? Bist du ein Botschafter an der Stelle Jesu? Oder bist du einfach nur froh, wenn dich niemand wegen deinem Glauben anspricht und dich einfach in Ruhe lässt und du in die Gemeinde kommen kannst und die Zeit mit den Menschen genießen kannst? Die ist ja wirklich auch schön, und das ist ja auch ein Auftrag, den wir haben, dass wir füreinander da sind. Ist das, was dein Leben ausmacht? Bist du zufrieden mit, dass du deine Hobbys nachgehen kannst und genügend Geld verdienen kannst, dass du vielleicht auch mal im Jahr in Urlaub fahren kannst? Ist das, was deine ganze Zufriedenheit ausmacht? Oder ist in deinem Herzen ein Feuer, das den Menschen unbedingt erzählen muss, was geschehen ist? Wenn wir die Schrift lesen und verstehen, wie uns Gott geliebt hat. Wenn wir lesen und verstehen, wie wir unverdienterweise Teil seiner Familie wurden. Wenn wir lesen und verstehen, wie herrlich und groß und mächtig Gott ist und wie er uns von Neuem geboren hat. An dem Punkt, wo wir ihn alle nicht gesucht hatten. Wenn wir dort lesen und verstehen, dass wir für alle Ewigkeiten eine Hoffnung haben, bei ihm zu sein. Dass wenn wir heute sterben, dass wir in aller Ewigkeit leben, wenn wir das lesen und verstehen und wenn wir diese sichere Hoffnung in unserem Herzen haben durch dieses Lesen und durch dieses Verstehen, wie kann ich dann schweigen? Und somit, wenn ich das verstanden habe und auch auslebe, somit werde ich dann wirklich nützlich für diese Menschheit. Dann werde ich zu einem Segen und zu einer Ermutigung von anderen. Nur noch mal eine Frage. Möchtest du ein Segen und eine Ermutigung für andere Menschen sein? Oder möchtest du irrelevant bleiben für diese Welt? Es ist leicht, irrelevant zu bleiben. Man muss einfach nichts tun. Man muss einfach nur seinen eigenen Ideen nachgehen, in seiner Komfortblase bleiben und alles das machen, was seinem Fleisch gefällt. Dann bleibst du minimal irrelevant. Aber wenn du ein Segen sein möchtest für diese Welt, dann schau dir nochmal Vers 19 und 20 an von 1. Thessalonicher. Paulus spricht hier aus, welchen Stellenwert die Thessalonicher für die Apostel und für andere hatten. Wir lesen da ein paar Verse aus dem Thessalonicher Brief zusammen. Angefangen mit Vers 19 und 20 aus 1. Thessalonicher 2. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Ja, ihr seid unsere Ehre und unsere Freude. Und wir hatten in Kapitel 1 auch schon gehört, wie die Thessalonicher zum Vorbild für die ganzen Gläubigen in ihrer Region wurden. Wir lesen hier aus Kapitel 1, Verse 6 bis 7. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden. Das hört sich fast genauso an, wie was wir hier gerade gelesen haben. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit viel Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Und so wurden sie zu Vorbildern nicht nur für diese Gemeinden und nicht nur die Freude der Apostel, sondern sie wurden sogar zu Ermutigern der Apostel. Hört kurz zu, in 1. Thessalonicher 3 bis 7, da schreibt Paulus, da sind wir deshalb, ihr Brüder, euretwegen bei all unserer Bedrängnis und Not getröstet worden durch euren Glauben. Die Apostel sahen das, was mit den Thessalonichern passierte und dass sie sich festhielten an Gottes Wort in festem Glauben und fester Überzeugung und dass sie standhielten, und das wurde den Aposteln selber, die ja ständig auch Verfolgung erleiden mussten, zur Ermutigung. Sie wurden ein Segen für andere. Und das aber nur, weil sie diesen kompromisslosen Weg der Nachfolge gegangen sind. Weil sie verstanden haben, das ist wirklich Gottes eigenes Wort. Dadurch wurden die Apostel ermutigt und gestärkt und auch andere Gemeinden ermutigt und gestärkt. Im Gegensatz dazu, schlagt wieder 1. Thessalonicher 2 auf, im Gegensatz dazu sehen wir auch, was es bedeutet, wenn man diese Überzeugung nicht hat. Das bringt uns zu unserem zweiten und letzten Punkt für heute. Dort sehen wir eine Einstellung, die nicht an Gottes Wort festhält als sein eigenes Wort. Es ist eine Einstellung, die wirklich mehr im Gleichschritt mit dieser Welt wandelt. Schau dir Vers 14 nochmal an. Denn ihr Brüder seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen, wie sie von den Juden. Die Thessalonicher waren nicht die einzige Gemeinde, die Verfolgung erlitten hatte. Die Philipper hatten wir, wenn wir Apostelgeschichte 16, 17 lesen, hatten das auch. In der Tat waren es wirklich die meisten der frühen Gemeinden, die Verfolgung erleiden mussten, von der Hand ihrer eigenen Zeitgenossen. Der Punkt wird deutlich, überall gab es Verfolgung und überall kommt sie vor. Wir lesen in Apostelgeschichte 17, 5, ich möchte euch das nochmal zur Erinnerung bringen, über die Thessalonicher, wie das angefangen hatte bei ihnen. Aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, sie wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel, erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr, und sie drangen auf das Haus Jasons ein und suchten sie, um sie vor der Volksmenge zu führen. Und das hier, was wir hier sehen in Apostelgeschichte 17, Vers 5, über die Thessalonicher, das wird ein Muster oder ist ein Muster für fast alle anderen Gemeinden. Und auch mit der gleichen Art und Weise, die Juden, die die Volksmassen aufwiegeln gegen diese Apostel und gegen die Gläubigen. Aber wieso taten die Juden das? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Und wieso ließen sich denn diese Menschen, diese griechischen und römischen Menschen denn von ihnen überhaupt aufwiegeln? Wir haben es gerade gelesen. Apostelgeschichte 17, Vers 5, hört nochmal zu. Aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, sie haben Gottes Wort gehört, sie haben verstanden, was es heißt, sie weigerten sich zu glauben, und was passierte dann? Sie wurden voll Neid. Wir lesen das öfters. Apostelgeschichte 13, Vers 45, hört zu, ähnlich. Als die Juden doch die Volksmenge sahen, wurden sie voll Eifersucht und widersetzten sich dem, was Paulus sagte, indem sie widersprachen und lästerten. Der Neid, von dem hier gesprochen wird, hat viel damit zu tun, dass es eine ganze Menschenmenge gab, die den Aposteln nachlief, und sie hörten auch, wie sie von ihrem jüdischen Glauben weggingen zu diesen Aposteln hin. Aber sie waren doch Gottes Volk. Sie hatten doch die Wahrheit. Das ist Neid Nummer eins. Und da gibt es bestimmt viele andere Gründe für Neid. Sie hatten ja das Gesetz. Und sie hielten das Gesetz ja, versuchten es zumindest, bis zu jedem kleinen Punkt, dass man keinen Stock aufheben darf am Sonntag und dass man keinen Esel binden darf und alles Mögliche, weil das alles Arbeit ist. Sie hatten Gesetze über Gesetze über Gesetze. Und jetzt kamen hier diese ungebildeten Menschen und sagten, alles, was ihr tun müsst, ist nur an Jesus glauben. Ihr braucht diese Gesetze gar nicht mehr. Wenn ich wirklich ein gesetzlicher Mensch bin, gefangen in Gesetzlichkeit, dann produziert das Neid, weil wenn es wirklich so einfach wäre, wieso muss ich all diese Sachen machen? Und die nichtjüdischen Gegner verfolgten die Christen aus unterschiedlichen anderen Gründen, die nichts mit dem Gesetz Gottes zu tun hatten. Letztlich ging es bei ihnen aber eher um gesellschaftliche und politische Ideologien. Für die Nichtjuden, das müsst ihr wissen, der damaligen Zeit war das gesellschaftliche Gefüge alles. Dieses Gefüge hing ganz oft an dem römischen Kaiserkult, die sich öfters auch mal selber als Gott darstellten. Wenn nun jemand kam und sagte, dass ein toter Jude ihr König sei und nicht der Kaiser, nun das brachte dieses Gefüge durcheinander. Und diese Leute fürchteten sich tatsächlich um die gesellschaftlichen Frieden, um den gesellschaftlichen Zusammenhang, weil das alles auseinanderbringen würde. Die Leute, die nicht-jüdischen Gegner der Christen, die hatten eigentlich nichts gegen die Christen an sich, sondern sie hatten Angst um dieses gesellschaftliche Gefüge, das so sehr an dieser politischen und gesellschaftlichen Ideologie hing. Und da kamen nun diese Christen und sagten, wir sind gegen die Norm, wir gehen gegen das, was ihr sagt, nicht weil wir euch hassen, sondern weil wir einfach diesem Wort nachfolgen wollten. Und das machte sie dann sofort zu Gegnern, diesem ideologischen Denken. Und das hört sich irgendwie bekannt an. Ja, wer sich so ein bisschen heute in die Zeit hineindenkt und hineinhört, geht das in die ähnliche Richtung. Wir haben ein gegenwärtiges, normatives, gesellschaftliches Denken, politisches Denken, eine Ideologie, der du unbedingt nachfolgen musst. Und wenn du das nicht tust, dann kriegst du Schwierigkeiten, das kriegen auch schon Nichtchristen mit. Aber wenn du das tust mit der Schrift in der Hand, dann bist du sowieso schon in eine Schublade gesteckt. Und die Zeit wird kommen, und die ist vielleicht gar nicht mehr so lang, bis die kommt, wo wir deswegen dann auch wirklich Verfolgung erfahren werden. Vielleicht noch ein kurzer Einschub. Ich mag solche prophetischen Sachen nicht und auch ich mag die Bibel nicht durch die Tageszeitung durchlesen, dass ich meine Tageszeitung als meine Brille nehme. Aber man sieht manchmal doch Dinge, die öfters wieder vorkommen. Ja, wir haben in Amerika gerade die Situation, dass ja bald Wahlen sein werden und so. Und dann gibt es die Demokraten und die Republikaner. Und der Top-Kandidat der Demokraten, er hatte letztens in einem Interview auf die Frage geantwortet. Die Frage war, wenn du nun Präsident wirst und ihr kommt nun an die Macht und ihr seid so für diese ganzen lesbischen, schwulen und all diese ganzen LGBTQ und alles, was damit zusammenhängt, was werdet ihr denn mit den christlichen Organisationen machen? Werdet ihr ihnen die Freiheit nehmen, um von den Steuern befreit zu werden? Wenn man ein christlicher Verein ist, weil man Allgemeinnützigkeit hat, dann muss man keine Steuern zahlen. Und ohne drüber nachzudenken, hat er gesagt, ja, das werden wir sofort machen. Das ist vielleicht eine kleine Sache. Aber da gibt es mehrere solcher Anzeichen. Die Gesellschaft wird feindlich dem Christentum gegenüber, nicht weil sie mit dir und mir Probleme haben, sondern weil das, was wir sagen, für das, was wir stehen, gegen ihre normative Idee geht. Nun, letztlich kommt aber alles auf das zurück. Und da möchte ich euch nochmal, dass ihr zuhört. Paulus sagt es uns in Apostelgeschichte 13. Wir haben ja gerade davon gelesen, Apostelgeschichte 13, dass die Juden die Volksmenge aufwiegelten, weil sie Eifersucht hatten. Aber der nächste Vers gibt uns das ganze Grundproblem, die ganze Grundeinstellung, weshalb Menschen gegen Christen sind und sie verfolgen. Apostelgeschichte 13, 46. Da sagte Paulus und Barnabas freimütig zu diesen Juden, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden. Da ihr es aber von euch stoßt und euch selbst das ewige Leben nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns nun zu den Heiden. Ist doch interessant. Es ist genau das Gegenteil von dem, was die Thessalonicher als Einstellung hatten gegenüber Gottes Wort, oder? Es ist genau das Gegenteil. Die Juden, die Gottes Wort hörten, hatten es abgestoßen als Gottes Wort. Auf eine Art und Weise haben sie es nur als Menschenwort gesehen, weil es war ja da, man kann es ja lesen. Aber wenn es nicht wirklich Gottes Wort ist, bleibt dir nur das noch übrig, es ist von Menschen geschrieben. zur Erinnerung nochmal, 1. Thessalonicher 2, 13. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort. Und das hatten die Juden nicht gemacht. Und das machen alle Leute nicht, die ein Problem mit dem Christentum haben. So eine Einstellung offenbart ein selbstsüchtiges Herz, was nur darauf aus ist, seine eigenen Vorstellungen und Ideologien und Komfortzonen zu bewahren. Selbstsucht stellt sich immer direkt gegen die Offenbarung Gottes und gegen die Tatsache, dass es sein eigenes Wort ist. Weil es letztendlich sagt, Selbstsucht sagt letztendlich das: Ich weiß es aber besser. Ich weiß es besser. Gott sagt dieses, ich weiß es besser. Gott sagt mir, ich soll das nicht tun, ich weiß es besser. Das ist Selbstsucht und Selbstsucht sagt, das ist nicht Gottes Wort. Vielleicht ist das nur das Menschenwort an dieser Stelle. Und so waren die Juden damals. Sie hatten Gesetzlichkeiten, sie hatten ihre Kleider, sie hatten ihre Feste, sie hatten ihre Rituale, ihre Traditionen. Sie brauchten keinen Gott mehr, weil sie selbst alles halten konnten, um gerecht zu sein. So dachten sie zumindest. Sie waren wirklich zu einer toten Religion geworden. Und schaut jetzt nun Vers 15 und 16 an. Diese Religion ist nicht wirklich tot und passiv, sondern diese Religion in ihrem letzten Zyklus produziert Folgendes. Das ist das Resultat von einem Herzen, von einer Einstellung, die nicht an Gottes Wort glaubt und die es als Menschenwort sieht. Das kann dazu führen, dass sie genau da enden, wo die Juden hier geendet sind in Versen 15 und 16. Nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden. Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten, was? Getötet und haben uns verfolgt. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende hin. Ihre Selbstsucht und ihre gesellschaftliche Ideologie hat sie dazu getrieben, die Menschen, die Gottes Wort verkünden und wirklich daran glauben, sie zu verfolgen, aber sie nicht nur zu verfolgen, sondern sie letztendlich auch zu töten, um sie um Stille zu kriegen. Sie sind zu den Feinden geworden. Das haben wir hier gerade gelesen. Aber schaut euch den Vers nochmal an. Was für Feinde denn? Erstens sind sie Feinde gegenüber Gott geworden. Es steht hier, sie gefallen Gott nicht. Sie sind zu Feinden Gottes geworden. Aber zweitens sehen wir hier auch noch, sie sind zu den Feinden der Menschen geworden. Paulus schreibt hier ja, sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber. Wieso stehen sie allen Menschen feindlich gegenüber? Vers 16, indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Das ist die Feindschaft. Menschen, die andere Menschen davon abhalten, um Gottes Wort der Menschheit zu bringen, sind Feinde der Menschheit. Und das ist auch paradox, weil viele von diesen, und gerade in unserer Zeit, mit diesen Ideologien, mit denen wir zu tun haben, sie sehen sich als die größten Freunde der Menschheit. Und sie sagen vielleicht zu den Christen, ja, ihr seid ja nur religiöse Spinne, ihr seid Feinde der Menschheit. Aber eigentlich ist es andersherum. Diejenigen, die dich und mich davon abhalten, um Gottes Wort in die Welt hinauszutragen, die sind wirklich Feinde der Menschheit. So wie diese Juden hier und so wie die Heiden, die die Thessalonicher verfolgten. Sie sind Feinde der Menschheit. Und damit schließt sich hier der Kreis. Die Thessalonicher glaubten, dass die Schrift wirklich und tatsächlich das eigene Wort Gottes ist. Und das machte sie wertvoll in Gottes Augen. Und auch wertvoll für die Menschen um sie herum. Im Gegensatz dazu führte die Einstellung, welche die Schrift nicht als Gottes Wort erkennen mag, dazu, dass sie zu Feinden Gottes wurden und zu Feinden der Menschen. Eine wichtige Frage für dich jetzt hier, wer möchtest du sein? Möchtest du ein Feind Gottes sein und ein Feind der Menschen oder ein Freund Gottes und ein Freund der Menschen? Nun zum Abschluss möchte ich euch nochmal daran erinnern oder dich daran erinnern, welche Einstellung du zu Gottes Wort hast. Das entscheidet wirklich letztendlich darüber, wie du mit den Schwierigkeiten dieser Welt umgehen kannst, ob du stehen bleiben kannst, so wie die Thessalonicher, in den größten Verfolgungen wegen deines Glaubens, und ob du wirklich ein Licht und ein Zeugnis und eine Ermutigung für andere sein kannst oder eben nicht. Und da geht es letztlich nicht wirklich um, welche Prediger du gehört hast oder welche Lebensbilder du gelesen hast, welche Bücher du gelesen hast, welche Zeugnisse du gehört hast, welche Anekdoten du kennst oder welche Abschlüsse du in irgendwelchen Bibelstudien gemacht hast. Es geht letztendlich darum, ist dieses Wort, was du in deinen Händen hältst, wirklich Gottes Wort? Und wenn es das ist, dann hat es ganz radikale Auswirkungen auf dein Leben. Vielleicht hältst du das nochmal hoch, was du in den Händen hältst. Und ich frage dich nochmal, ist das wirklich Gottes Wort? Wenn es das ist, dann können wir viel darin lesen. Dann können wir viel darüber nachsinnen. Dann können wir beim Predigen wirklich zuhören. Dann bin ich auf der Suche, um Befehle zu halten und nicht um kritische Dinge zu finden. Dann bin ich darauf bedacht, Lösungen für mein Leben dort zu finden und nicht in irgendwelchen anderen Sachen, nicht auf YouTube, nicht auf sonst irgendwo, sondern hierin. Dann kann ich wirklich mit David sagen, im Psalm 119, Vers 11, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Lass uns das auch so als Einstellung haben. Dass dieses Wort Gottes eigenes Wort ist, was uns zur Errettung dient und was uns Kraft schenkt. Und wir brauchen diese Erinnerung immer wieder. Du brauchst sie, ich brauche sie, damit wir wirklich ein Licht werden, eine Ermutigung für die Menschen, dass Gott uns in dieser Welt verwenden kann. Amen. Lass uns noch zusammen beten. Großer, treuer Vater im Himmel, Herr, wir danken dir für die Erinnerung und auch für die Ohrfeigen, die wir manchmal hören von deinem Wort her, dass wir wissen, Herr, ja, wir sind schuldig, um manchmal weniger daraus zu machen, als was es wirklich ist, Herr, dass wir mit deinem Wort manchmal umgehen als nur ein Rucksackbeschwerer oder Staubfänger. Herr, wir möchten dich um Vergebung bitten und wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, Herr, wirklich ernsthaft mit deinem Wort umzugehen. Komme, was mag, Herr. Denn darin ist unsere eigene einzige Hoffnung zu finden. Darin sind die Worte des Lebens, darin sind die Dinge zu finden, die wir benötigen, um dir zu gefallen und um nützlich zu sein für diese Menschen. Herr, wir wollen nicht irrelevant sein. Wir wollen nicht ein heiliger Club sein, der nur zusammenkommt, um sich gegenseitig die Schultern zu klopfen und gegenseitig schöne Worte zuzureden, sondern wir wollen Menschen sein, die sich gegenseitig ermutigen, ermahnen und uns daran erinnern, dass wir Botschafter in dieser Welt sind. Dass wir Menschen hier in der Gemeinde ermutigen, dass wir Gebrochene aufrichten, dass wir ihnen dein Wort geben, die das benötigen. Dass wir aber auch Lichter in dieser Welt sind, Botschafter für dich, Herr. Dass du uns Mut schenkst durch dein Wort und durch deinen Geist, in dieser Welt dein Wort, für dein Wort zu stehen, es zu kennen, es zu verteidigen und es an die Menschen zu bringen. Hilf uns dabei, Herr. Hilf uns, dass wir solche Menschen sind, dass wir solch eine Einstellung in unserem Herzen haben, deinem Wort gegenüber. In deinem Namen möchten wir dich bitten. Amen.